Beredet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Infotainment-Magazin. Heute an einem ganz besonderen Tag, dem Weltspartag. Sparen klingt für dich nach Sparbuch und verstaubten Münzen? Dann hören wir damit auf. Schluss damit. Wir öffnen die Schatzkiste der modernen Geldanlagen und zeigen dir, wie du dein Geld nicht nur sicher parkst, sondern wirklich auch vermehren kannst. Gemeinsam mit Finanzexperte Saidi Sulilatu und seinem Buch Finanzen ganz einfach nehmen wir die wichtigsten Themen mal unter die Lupe. Ist Mieten besser als Immobilien kaufen? Wie funktionieren diese geheimnisvollen ETFs eigentlich? Warum sind viele von uns überversichert? Und welche Finanzfehler solltest du auf keinen Fall machen? Egal ob Anfänger oder Sparprofi, heute geht's um deine mögliche finanzielle Freiheit. Und wir legen vielleicht den Grundstein. Los geht's!
Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge.
Saidi, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir werden heute über dein neues Buch sprechen, Finanzen ganz einfach. Bevor wir aber ins Buch einsteigen, würde ich gerne von dir wissen, wann hast du bewusst dich das erste Mal mit dem Thema Finanzen beschäftigt? Wann hattest du das erste Mal Gedanken, dir wirklich um Geld gemacht?
Ja, tatsächlich, da war ich so, würde ich sagen, um die 20 rum. Da war auch mein Vater, Gott sei Dank, dran schuld, weil der hat schon relativ viel zum Thema Aktien, damals natürlich noch Einzelaktien, erzählt. Und dann gab es so Angebote von unserer Hausbank, das war damals die Hypovereinsbank, und die sollte ich mir dann mal anschauen. Dann habe ich angefangen, mich damit irgendwie so zu beschäftigen. Was sind denn eigentlich Aktien, was soll das alles? Aber das war noch relativ Spielerei, ne? Wie kann man denn jetzt irgendwie aus Geld mehr Geld machen? Aber da habe ich so das erste Feeling dafür gekriegt und habe dann damals auch ein bisschen von meinem eigenen Geld, da hatte ich schon ein bisschen was so verdient und so weiter, durch Nebenjobs, habe ich da auch angelegt. Im Nachhinein war das wie üblich ja nicht die allerbesten Konditionen und im Nachhinein ist man natürlich schlauer, hätte man deutlich besser machen können.
Gut, ich glaube, besser machen kann man es wahrscheinlich immer. Die Frage ist nur, war es zu spät? Hättest du dich früher eigentlich schon drum kümmern müssen oder sollen?
Ja und nein, zu dem Zeitpunkt war das total richtig, ne? Irgendwie so um die 20 rum, ist ein super Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen. Bloß habe ich halt nicht weitergemacht. Ich habe das so als Spielerei angesehen, die hat man dann irgendwann auch wieder gelassen. Und dann habe ich ganz, ganz lange, also relativ lange, so bis 27, 28 nichts gemacht. Und da sind mir natürlich wertvolle Jahre, wertvolle Zeit verloren gegangen, weil das ist eine der wichtigsten Sachen bei der Geldanlage und dann auch bei der Altersvorsorge insgesamt. Die Zeit gibt dir keiner zurück. Ja? Der Zinseszinseffekt, der beruht halt vor allen Dingen auf dem Faktor Zeit. Und je früher du systematisch anfängst, was von deinem, ja, neben Job von deinem Geld zurückzulegen, desto sinnvoller ist auch, weil ich habe auch zum Beispiel während dem Studium die ganze Zeit nebenher gearbeitet, aber auf die Idee zu kommen, da jetzt regelmäßig was in Aktien zu investieren, bin ich irgendwie nicht.
Ja, und ich würde tippen, das geht ganz vielen Menschen so und ich frage deswegen, ob es vielleicht auch zu spät war, was sich jetzt sehr drastisch anhört, weil mit 20, da geht man ja, startet man ja erst ins Leben, aber ich habe trotzdem deswegen gefragt, weil wenn man Umfragen bei Schülern hört, gerade aktuell vor 2-3 Wochen erst getan im Fernsehen und ich bin selbst Lehrer, ich weiß, was quasi Jugendliche mir auch berichten oder Kinder mir berichten. Und wenn man fragt, was hättest du denn gerne in der Schule gehabt, dann kommen ganz akut nämlich genau diese Hinweise. Ich hätte gerne gewusst, wie lege ich mein Geld später an? Welche Versicherung brauche ich? Wie gehe ich überhaupt mit Krediten um? Halte ich meine Groschen zusammen? Deswegen auch die Frage, muss es eigentlich ein Schulfachthema Finanzen oder Absicherung, Versicherung geben in der Schule?
Also das Thema sollte zumindest verpflichtend in der Schule mit aufgenommen werden. Ob es jetzt gleich ein ganzes Fach dafür braucht, ist die Frage, ja. Aber dass es zumindest sichergestellt ist, dass keine Schülerin, kein Schüler in Deutschland von der Schule geht, ohne mal eine sinnvolle und umfassende Aufklärung darüber zu haben, was für Themen sind eigentlich wichtig, alles, was du gerade angesprochen hast. Aber auch sowas wie Steuern, ne? Wir machen einen Schulabschluss, haben keine Ahnung, was eine Steuererklärung ist. Das finden wir einfach nicht gut. Und wir setzen uns von Finanztipp auch dafür ein, dass wir überhaupt mal feststellen, wie steht's denn da insgesamt in Deutschland? Weil wir haben alle dieses Gefühl, dass das in der Schule nicht ausreichend ist. Aber da gibt's auch einen ganz offiziellen Test dafür, nämlich den Finanz-PISA-Test, an dem Deutschland immer noch nicht teilgenommen hat. Und deswegen haben wir bei Finanztipp eine Petition gestartet, die läuft jetzt seit wenigen Tagen und wir haben schon über 50.000 Unterschriften dafür, die sich dafür einsetzt, dass wir überhaupt mal messen, wo stehen wir da in Deutschland, dass Deutschland nächstes Jahr beim Finanz-PISA-Test teilnimmt. Und ich appelliere jetzt einfach mal hier spontan alle Hörerinnen und Hörer, wer da auch mitmachen will, guckt mal auf finanztipp.de nach und ja, setzt euch doch für die Finanzbildung in Deutschland mit unserer Petition mit ein.
Absolut, den Link packen wir in die Shownotes mit rein, dann wird es noch ein bisschen leichter bei der Suche. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben, wir können uns auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln. Saidi, wir gucken in das Buch rein, Finanzen ganz einfach. Was war denn deine persönliche Motivation, dieses Buch überhaupt zu schreiben oder rauszubringen?
Ich wollte einfach mal das geballte Finanztipp-Wissen, das jetzt über die Jahre schon auch ordentlich gewachsen ist, mal an einen Ort bringen, systematisch aufschreiben und auch quasi mal systematisieren, so dass man es einfach auch ganz einfach Schritt für sich selber durchgehen kann. Aber auch wenn man schon sagt, oh, ich habe da schon einiges unternommen, mal checken kann, passt das eigentlich alles so bei mir? Ja, kann man auch als Nachschlagewerk benutzen und sagen, hey, bei dem Punkt, was sollte ich jetzt mit meinem alten Riester-Vertrag nochmal machen? Oder jetzt habe ich doch nochmal über das Thema Immobilien nachgedacht. Wie sollte ich denn darüber nachdenken? All das umfasst eben das Buch. Und dabei mache ich es auch mit vielen persönlichen Stories übrigens von mir, selbst auch eben Finanzen ganz einfach. Ja, eben möglichst einfach mit dem Finanzprinzip, kannst du nichts falsch machen und verlierst nicht den Überblick über dein Geld. Machst es nicht kompliziert, wie es leider in vielen Finanzprodukten, die dir von der Bank oder von der Versicherung angedreht werden, leider dann passiert, wo du dann dir nicht so richtig sicher bist. Was habe ich denn da eigentlich im Ordner? Wo geht denn mein Geld so wirklich hin? Welche Kosten fallen denn da an?
Genau, und persönliche Storys, Saidi, die sind ja immer die interessantesten, ne? Und jetzt könnte man ja meinen, wenn man da so einen Finanzexperten und Profi vor uns oder ich mir vor mir sitzen und stehen habe, der macht keine Fehler. Kann ich mir nicht vorstellen. Was war so dein größter Fehler in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, oh Gott, da habe ich richtig Geld versemmelt oder das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens?
Ja, da kann ich gleich an die Geschichte von vorhin anschließen. Ne? Also irgendwann dann nach dem Studium, ja, da war ich dann schon Diplom-Soziologe und denkst du, ja, dann müsste sich mal mit dem Thema beschäftigen. Hatte ich aber immer noch nichts unternommen mit dem Thema. Und dann bin ich sozusagen klassisch in die Fänge des deutschen Finanzvertriebs gefallen. Ja, ein Bekannter von jemandem, der kennt einen, spricht einen dann an. Ja, dann müsst ihr noch mal was für die Altersvorsorge tun. Klar, sagst du ja. Und das ist doch mit Aktien auch super möglich, da kriegst du total hohe Renditen. Zwei Sachen, die ich auch heute noch total unterschreiben würde. Ja, völlig richtig. Was ist mir verkauft worden? Ne? Eine fondsgebundene Lebensversicherung. Ich hatte keine Ahnung, ja, was das Ding ist und schon gar nicht, wie hoch die Kosten in diesem Vertrag sind. Sondern, ja, ich tue mal jetzt was mit damals noch 100 Euro im Monat für meine Altersvorsorge. Und habe dann Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie teuer dieses Ding ist, bis das überhaupt mal quasi wieder auf Null ist sozusagen, also bis ich überhaupt mal wieder das drin hatte, was ich eingezahlt hatte, sind total viele Jahre vergangen und dann habe ich erstens natürlich Geld verloren durch zu hohe Kosten und vor allen Dingen auch jede Menge Zeit. Weil wenn ich da von Anfang an, das gab es auch damals schon, hatte ich nur keine Ahnung davon, mit ETFs was gemacht hätte, mal gezielt bei der Bank nachfragen, dann wäre ich natürlich, dann hätte ich einen riesigen Vorsprung gehabt, es hätte mir wahrscheinlich eher Zehntausende an, wenn nicht an Tausenden Euro gebracht, aber dafür hat es ein paar Jahre gebraucht und das habe ich letztendlich dann bei Finanztipp-Gelegenheit gehabt, dann auch aufzuschreiben und überhaupt auch über Videos, Podcasts vielen Leuten mitzuteilen.
So, dass die meisten von uns diesen Fehler dann wahrscheinlich dann nicht machen werden. Viele Menschen, Saidi, fühlen sich von Finanzen häufig überfordert. Es gibt ganz viele Angebote auf dem Markt, wie ich mein Geld anlegen kann. Was jeder sagt, vielleicht gefühlt was anderes. Hast du vielleicht so einen Tipp, wo sollte ich denn persönlich anfangen, um so ein bisschen Ordnung in mein Chaos zu bringen? Wie nähere ich mich denn eigentlich dem Thema am besten?
Ja, das schreibe ich eben in meinem Buch auf, dass man erstmal anfängt, wie du es gerade sagst, erstmal mit einem Prinzip, nämlich mit dem Finanztipp-Prinzip anzufangen, mal eine neue Grundordnung zu schaffen, wenn man die dann noch nicht hat. Es beruht im Wesentlichen auf vier Töpfen. Girokonto hat jeder, Kreditkarte haben auch die meisten. Tagesgeldkonto haben viele, aber vielleicht auch nicht alles. Total wichtig als einfaches Sparkonto und dann eben ein Depot mit einem weltweit anlegenden Aktien-ETF, was so der Gamechanger in der ganzen Geschichte ist. Und die Erkenntnis ist dabei, wenn ich das so aufstelle, mein Geld, dann brauche ich nicht zwingend noch irgendwas darüber hinaus. Dann kann ich mich immer noch fragen, macht jetzt ein Riester-Vertrag Sinn? Muss ich unbedingt Gold kaufen? Will ich wirklich eine Immobilie mir zulegen? Das sind alles so Fragezeichen, auf die ich im Buch dann auch eingehe, die ich aber nicht unbedingt, ja, denen ich unbedingt folgen muss, die meine Finanzen dann nicht einfach machen, sondern die Message ist ganz klar, mit diesen vier Töpfen und wie ich das dann sinnvoll aufstelle, das beschreibe ich eben im Buch, die reichen völlig aus. Ja, ich fahre einfach auf Nummer sicher, wenn ich meine Finanzen möglichst einfach halte und nicht irgendwelche Experimente mache, wo ich mir nicht so sicher bin, wo ich vielleicht auch nicht so ganz dahinter stehe von meiner eigenen Überzeugung her.
Lass uns bei einem Punkt vielleicht mal ganz kurz bleiben, nämlich Tagesgeldkonten. Das ist tatsächlich das Konto, was ganz viele von uns haben. Ich habe auch mal so einen bekannten Freundeskreis nachgefragt. Das haben eigentlich fast alle gehabt, vielleicht bis auf ein, zwei, die es nicht gemacht haben. Was man so in der letzten Zeit beobachten kann, sind so die vielen Angebote. Jetzt für Neukunden nochmal 3,5% oder 2,8%. Momentan geht es, glaube ich, wieder ein bisschen runter. Es war ja mal eine Zeit lang über 3% Zinsen, die man da bekam. Das hat ja dann zur Folge, weil es auch temporär immer eingegrenzt ist. Meistens gilt es irgendwie für 6 Monate oder ich hatte mal das Glück für 12 Monate mal so ein Angebot bekommen. Aber dadurch, dass es temporär begrenzt ist, hat das ja zur Folge, dass ich hin und wieder auch mal die Konten einfach wechsle, um mir die meisten Zinsen mitzunehmen. Jetzt hat es sich mal hartnäckig ein Gerücht gehalten, vielleicht kannst du es ausräumen, dass je häufiger ich das Tagesgeldkonto wechsle, dass das vielleicht auch einen negativen Touch auf meinen Schufa-Eintrag hat. Ist das so oder ist das ein tatsächlich so ein Mythos?
Das ist definitiv Mythos, Myth busted. Ja, also nein, die Schufa interessiert sich tatsächlich, muss man ganz deutlich sagen, nicht dafür, wie viele Konten du hast, auf denen du irgendwie ein paar Cent oder ein paar Euro, wie auch immer, rumliegen hast. Die Schufa interessiert sich in allererster Linie dafür, für irgendwelche Kredite, die du hast, für irgendwelche Zahlungen, die du hättest leisten sollen, die du nicht geleistet hast. Das ist völlig okay, wenn man mehr, ich hatte auch schon in meinem Leben echt viele Tagesgeldkonten, ja, und habe die auch nicht gleich wieder immer gekündigt. Der große Unterschied ist vor allen Dingen, dass auf einem Tagesgeldkonto kannst du ja nicht ins Minus gehen. Ja, da hast du kein Dispo wie auf deinem Girokonto. Insofern spielt das gar keine Rolle. Also man kann nahezu beliebig viele Tagesgeldkonten aufmachen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Wie weit man dieses Tagesgeldhopping tatsächlich betreiben muss für ein paar Euro mehr Zinsen, die da rausspringen, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist mir aufgefallen. Ich habe es auch gemacht und ich fand das so furchtbar anstrengend, jeden dritten Monat irgendwie zu wechseln, nur weil da die Aktion wieder ausgelaufen ist. Ich habe es irgendwann dann gelassen und habe es dann, weil du schon sagtest, rechnet sich das dann auch, je nachdem, wie viel man drauf hat. Saidi, wir sind gerade unterwegs in Zeiten von hoher Inflation. Die Kosten werden immer mehr. Häufig geht auch mal was kaputt und man muss schnell sich ein neues Auto anschaffen, Kühlschrank, Backofen, was weiß ich auch immer. Das Thema oder der Begriff Notgroschen ist ja immer so einer, der ein ganz wichtiger bei uns im Leben spielt. Jetzt können die einen von uns vielleicht ein bisschen mehr zur Seite legen, die anderen von uns vielleicht ein bisschen weniger oder brauchen länger, um den Notgroschen wachsen zu lassen. Was sagst du, was sollte so ein Durchschnittsbürger, wie wir das sind, was sollten wir auf dem Konto haben als Notgroschen für den Fall der Fälle, dass mal irgendwas passiert? Gibt es da einen Wert, wo du sagst, da kann man sich dran orientieren oder ist das ganz schwer zu benennen?
Ja, es gibt schon einen Wert, der ist halt relativ grob. Wir würden ganz grob sagen, 3 bis 6 Netto-Monatseinkommen. Und das ist natürlich eine sehr große Spanne, aber das hängt halt davon ab, wie deine persönliche Situation ist. Wenn ich jetzt klassischer Angestellter oder Angestellte bin, vielleicht auch Single, keine besonders wahnsinnig hohen Kosten, kein Wohneigentum, dann reichen sicherlich 3 Einkommen auf dem Tagesgeldkonto als Notgroschen. Aber wenn ich Familie habe, ja, wenn ich mehr Kosten habe, insbesondere wenn ich ein Haus oder eine Eigentumswohnung habe, wo auch mal schnell was kaputt gehen kann, dann brauche ich definitiv mehr Rücklagen. Und erst recht natürlich, wenn ich selbstständig bin, ja, dann brauche ich ganz andere Rücklagen, weil natürlich die Einnahmen da schwanken können. Das muss ein bisschen jeder und jede selbst nach dem eigenen Situation beurteilen, aber das mal so als Größenordnung. Und da hängt natürlich auch ein Stück weit vom eigenen Sicherheitsbedürfnis ab.
Meine Eltern haben früher immer gesagt, Junge, wenn du irgendwie auf Sicherheit gehen willst und willst nicht viel riskieren, Gold, da kannst du nie was verkehrt machen. Das ist im Grunde die sicherste Währung. Gilt das noch? Ist das so, dass man am besten in Gold investiert?
Ja und nein. Auch so ein Thema, mit dem ich so ein Märchen letztendlich, mit dem ich ein Buch aufräume, das so Gold, da kannst du nichts falsch machen. Erstmal muss man uns vor Augen halten, Gold, da kommt die Rendite ja wirklich her, rein aus dem Kurs, ne, aus dem Preis von Gold, der schwankt. Und der schwankt übrigens ganz schön ordentlich in der gleichen Region ungefähr wie Aktien schwanken. Das ist vielen Leuten gar nicht klar, ne? Also Gold schwankt schon enorm im Preis, so wie man das typischerweise eben vom Aktienmarkt herkennt, und das ist durchaus vergleichbar. Jetzt ist Gold natürlich gerade in vieler Munde, weil wir sind gerade nah an Allzeithoch, sehr Gold in den letzten Monaten und Jahren sehr stark gestiegen. Aber das ist eigentlich gar nicht die richtige Frage, jetzt zu sagen, sollte ich jetzt einsteigen oder sollte ich jetzt verkaufen, sondern Gold, weil es langfristig erstens wirft es keine laufenden Erträge ab und dadurch ist insgesamt die Rendite langfristig in aller Regel nicht so gut wie am Aktienmarkt, aber ich kann es als Absicherung benutzen. Das heißt, wir sagen bei Finanzamt ganz klar, hey, so bis zu 10% von deiner Kohle in Gold kannst du schon machen, am besten physisch, also Münzen und Barren, und dann musst du dich natürlich darum kümmern, dass die sicher aufbewahrt sind. Aber das ist so als so echt eiserne Reserve, wenn es nämlich eine ganz große Krise gibt. Also damit meine ich nicht irgendeinen normalen Crash am Aktienmarkt, sondern wirklich eine dramatische Wirtschaftskrise, sowas wie eine Währungsreform und so weiter. Weil in so einer Krise kann man da davon ausgehen, da zeigt eben sich die lange Historie von Gold, dass dein Gold halt ein Vielfaches wert wird. Das ist aber vor allen Dingen ein Tipp für, ja, sagen wir mal, Leute, die schon ein gewisses Vermögen haben, die dann 10% sagen, ja, halte ich in Gold. Für einen Vermögensaufbau würde ich eher, und das ist schon auch wichtig, breit gestreut in den Aktien-ETF, Weltaktien-ETFs, würde ich draufsetzen.
Jetzt haben wir ganz viel über Geld gesprochen, ETFs, Kryptowährung. Ein Thema, was wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen sollten, sind vielleicht auch Immobilien. Das ist ja auch ein Punkt, wo sich ganz viele darüber Gedanken machen, bleibe ich in der Mietswohnung? Das ist ja im klassischen Sinne verbranntes Geld, weil im Grunde habe ich da nichts von, außer dass ich jetzt temporär gerade da wohne, aber es gehört mir ja nicht. Oder investiere ich wirklich in ein Haus, in eine Wohnung? Wie sagst du, wie geht man am besten rational an diese Entscheidung ran?
Also das entscheidende Wort hast du gerade gesagt, rational. Das ist nämlich das Problem, dass in aller Regel natürlich so ein Immobilienkauf, das kann ich auch verstehen, war bei mir schon mal vor der gleichen Entscheidung, da sehr viel Emotionen drin sind. Da spielt Sicherheitsbedürfnis eine große Rolle, da spielt die Gedanke an wahrscheinlich eine Familie in vielen Fällen dahinter und da spielt so, hey, my home, my castle, ja, das Eigenheim, das man sich dann auch so gestalten kann. Das kann ich alles verstehen und das sollte man auch emotional natürlich auch sich anschauen, aber eben auch rational. Und eines der großen, sind wir wieder beim nächsten Märchen, mit dem das Buch aufräumt, ja, dass die Miete, die ja rausgeschmissen rausgeschmissenes Geld ist, von der du gerade gesprochen hast, in aller Regel kein rausgeschmissenes Geld ist. Denn wenn man sich das mal rational, und das mache ich im Buch, nebeneinander anschaut, wenn du als Mieter dein Geld gut in ja, einem Weltaktien-ETF anlegst, dann kannst du rein rational vom Vermögen, ja, der eine legt in einem Aktien-ETF an, der andere legt sein Geld, was, in der Immobilie an, kannst du nach, meinetwegen 30 Jahren, ziemlich gleich gut dastehen. Und daran kann man sehen, es ist nicht schlimm zu mieten, solange ich nicht absurd viel Miete, absurd hohe Miete bezahle, solange ich aus meinem Geld, das ich ja sonst in die Immobilie gesteckt hätte, ordentlich was mache. Und das nimmt so ein bisschen den Druck aus der ganzen Geschichte heraus, dass man immer denkt, ey, wenn ich keine Immobilie in meinem Leben erworben habe, dann habe ich richtig was verpasst. Nee, hast du nicht, wenn du sonst nach dem Finanzprinzip alles richtig machst mit dem Geld. Das kann man sich in dem Buch super super nachlesen auf das Kapitel. Das darf ich jetzt mal so ein bisschen sagen, bin ich ein bisschen stolz. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Zusammenstellung, wie man da, wie du gerade sagst, richtig an dieses Thema rangeht.
Ich habe vor Jahren, das ist wirklich schon lange her, angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen, wo ich mir die Kosten aufstelle, was ich für was im Monat ausgebe. Das war am Anfang, als ich damit angefangen habe, eine relativ kleine, überschaubare Liste. Und im Laufe der Zeit ist es mittlerweile zu einem kompletten DIN A4-Blatt geworden und habe geguckt, um Gottes Willen, welche Posten sind noch da alles dazugekommen. Und dann ist mir eines aufgefallen, und das ist der Klassiker, und ich glaube, da sind wir Deutschen irgendwie sehr für prädestiniert, für alles eine Versicherung zu haben. Also Thema, Schlagwort überversichert. Man hat zum Teil Versicherungen, die man eigentlich im Grunde, wenn man mal rational denkt, vielleicht auch wahrscheinlich gar nicht braucht. Wo sagst du, welche 3, 4 Versicherungen sollte auf jeden Fall jeder haben und wo muss ich mir überlegen, brauche ich das wirklich?
Also letztendlich jeder, der zumindest was verdient, der braucht folgende Versicherung. Eine private Haftpflichtversicherung, unablässig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung fürs Einkommen. Das ist sicherlich wahrscheinlich somit die teuerste Versicherung, die ich privat haben werde. Und ist auch relativ mühsam, aber die ist echt wichtig, wenn ich längerfristig krank werde, mein Einkommen weiter zu bezahlen. Und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Weil wenn ich irgendwo im Ausland krank werde, womöglich irgendwie mit Flugzeug transportiert werden muss oder ähnliches, kann richtig, richtig teuer werden. So, die braucht jeder und dann hängt es von der Lebenssituation ab. Wenn ich eine Immobilie habe, brauche ich eine Wohngebäudeversicherung dafür. Unablässig. Wenn ich einen Hund habe, sollte ich den versichern. Hundehaftpflichtversicherung und so geht das weiter. Aber es gibt halt auch viele Versicherungen, da kann man schon nachdenken. Klassisches Beispiel, eine Zahnzusatzversicherung ist jetzt nicht per se Quatsch, aber ich kann mir halt überlegen, ja, zahle ich jetzt, ich sag was, 25 Euro im Monat für so eine Zahnzusatzversicherung oder spare ich mir im wahrsten Sinne des Wortes diese 25 Euro und leg sie, langfristig in den Aktien-ETF, weil ich damit rechne, hey, auf viele Jahre hinaus werde ich noch gute Zähne haben. Und da passiert nichts mit meinen Zähnen. Und dann habe ich auch ein paar tausend Euro irgendwann angespart, von denen ich mir dann auch ordentlichen Zahnersatz leisten kann. Und wenn der später erst kommt, dann habe ich die Kohle auf der Seite. Andererseits, wenn ich sage, ich traue der Sache nicht, ich glaube, da kommt was Großes in den nächsten Jahren, dann ist eine Zahnzusatzversicherung auch keine schlechte Idee. Das ist einfach eine Wette, die ich mit mir selber letztendlich machen muss. Aber es gibt natürlich auch totalen Quatsch, wie so eine Reisegepäckversicherung oder irgend sowas in Richtung, braucht kein Mensch.
Du hast es gerade eigentlich ganz schön skizziert, dass das Leben steckt voller Risiken und voller Entscheidungen, die ich treffen muss, gerade auch in dem finanziellen Bereich. Du hast am Anfang des Gesprächs ja auch schon gesagt, wie man quasi auch investieren kann in ETFs, in Krypto und so weiter. Viele von uns, glaube ich, haben noch Angst vor so einer Investition. Wo sagst du, wie kann ich denn diese Hemmschwelle der Angst überwinden, dass ich mich auch mal traue, mal ein bisschen Geld anzulegen?
Ich habe viele Ansatzpunkte, die ich auch im Buch benenne. Ich will mal nur 2 hier anführen. Erstmal, sich klar zu machen, wenn immer dieses Gerede ist von diesen Aktien-ETFs, was ist denn das eigentlich? Sich klar zu machen, sich mal reinzuschauen, was sind denn da eigentlich für Firmen drin? Und die sagen mir einem doch was, ne? Also, wie oft bestellt man denn auf Amazon? Ich sitze an einem Laptop, der ein Microsoft-Betriebssystem hat. Ja? Ich frage dich jetzt nicht, ob du ein iPhone hast oder nicht, ne? Also Apple will ich dahinter sagen. Das sind ja die großen Namen, die wir in unserem Alltag ständig benutzen, deren Produkte wir kaufen und die übrigens an uns ganz gut verdienen. Also wäre es doch gar nicht schlecht, auch an diesen Firmen ein bisschen mitzuverdienen, indem ich in die investiere. Und dann ist das Ganze auch nicht mehr so abstrakt. Dann ist es nicht so was eine komische Sache, sondern hat sehr viel mit unserem Alltag zu tun. Das ist das eine. Und das zweite, was total wichtig ist fürs sinnvolle Investieren, sich einen Sparplan zu machen. Weil der Sparplan, der sorgt einfach, der diszipliniert einen, egal ob das jetzt, ob das jetzt über 50 Euro sind oder 300 Euro, es geht einfach darum, ich habe einmal eine Entscheidung getroffen, da langfristig mit dabei zu sein und dann hilft so ein Sparplan sehr gut, weil immer die Frage kommt, wie viel soll ich denn rein? So für die typische Angestellte oder den typischen Angestellten ganz grob um die 30 und so weiter. Wenn es geht, 15% vom Nettoeinkommen. Das ist so eine Daumenregel. Wenn ich früh anfange, dann reichen vielleicht nur 10%. Wenn ich spät dran bin, dann müsste ich eigentlich noch mehr machen. Ich weiß, dass 15% überhaupt kein Pappenstiel sind. Das ist eine Menge Geld. Aber das ist auch das, was ich für die Altersvorsorge angesichts des demografischen Wandels, dass wir in Deutschland viele ältere Menschen haben, das ist schon das, was ich brauche. Wenn es keine 15% gehen, na, dann tue ich halt, was geht.
Saidi, zum Abschluss des Gesprächs für heute. Angenommen, heute Abend hat einer unserer Hörer dein Buch in der Hand und hat es fertig gelesen, klappt es zu, legt es zur Seite. Was würdest du dir wünschen, mit welchem Gefühl, mit welchem Interesse, mit welcher Erkenntnis soll dieser Hörer oder diese Hörerin quasi das Buch zur Seite gelegt haben?
Mein Buch kommt raus am 3. November, kann man aber jetzt schon vorbestellen. Und ich würde mir wünschen, wenn man mal das Buch, muss man auch nicht ganz durchgelesen haben, aber wichtige Teile damit rausgenommen, dass man an das ganze Thema ein Stück weit gelassener rangeht. Dass man sich denkt, so, Finanzen sind eben kein Buch mit 7 Siegeln, ne, sondern hey, mit dem Buch von Saidi Finanzen ganz einfach, jetzt habe ich einen guten Überblick und weiß einfach, hey, ich habe mich da neu aufgestellt, ich habe auch irgendwelche Fehler der Vergangenheit, die kann man nicht mehr ändern, aber die habe ich bereinigt und ich kann jetzt gelassen in die Zukunft schauen und vor allen Dingen sich auch selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wenn man da was für die eigenen Finanzen getan hat, dann hat man auch was für sich getan, dass dieses nagende, ich müsste mal was tun, zu einer Geschichte ein Ende hat, weil es ist tatsächlich, und das ist natürlich die Grundaussage, es ist nicht so schwer. Es ist mit wenigen einfachen Schritten getan, sich solider aufzustellen.
Finanzen ganz einfach heißt das neue Buch von Saidi. Alle Infos zum Buch findest du in den Shownotes. Zu dieser Folge klick dich da gerne mal rein, da kriegst du alle Infos, die du brauchst. Saidi, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast von einem riesigen Thema. Aber ich glaube, alle wird es betreffen, irgendwann in Zukunft oder jetzt gerade aktuell. Von daher ist es gut aufgestellt zu sein und da hast du uns heute tolle Tipps gegeben. Danke, dass du zu Gast warst.
Ja, sehr gerne, Christian. Vielen Dank auch an dich.